der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
Hier ist das Kabinengespräch, heute mit Hannes Wolf. Hannes ist DFB-Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung und Chefcoach der U20-Nationalmannschaft. Wir sprechen über die Trainingsphilosophie Deutschland und warum das Trainieren in mehreren Feldern so entscheidend ist. Und jetzt viel Spaß.
So, eine neue Folge Kabinengespräch. Ich bin Jan, Redakteur der DFB-Trainerzeitschrift Fußballtraining. Und ja, wir haben heute Hannes Wolf hier. Hannes, schön, dass du da bist.
Schönen guten Mittag.
Ja. Hannes, du hast es, glaube ich, geschafft, dass im Fußball Deutschland die Trainingsphilosophie Deutschland in aller Munde ist. Aber wie hat dieses Projekt eigentlich gestartet?
Das ist ja kein Projekt, oder? Das ist ja eine Philosophie.
Ja, die Philosophie. Ja, sehr gut.
Ja, mit in dem Wissen, dass wir Schritte machen müssen, weil die Gesellschaft sich verändert hat. Wir haben weniger Bolzplatz, länger Schule, mehr iPad, haben einfach eine andere Situation als früher, haben im Nachwuchs, im Spitzenbereich Videos vom Gegner, dadurch hat sich der Nachwuchsfußball taktisiert. Und da kann man relativ deutlich sehen, dass die Einsatzminuten von Jungprofis im Spitzenbereich zu niedrig sind. Und wir haben natürlich einen riesen Dropout an der Basis. Das heißt, wenn du 4 E-Jugenden in deinem Verein hast, aber keine A-Jugend mehr, weil so viele Kinder aufgehört haben, sind das natürlich essentielle Themen. Und deswegen wollten wir sowohl für den Spitzenbereich als auch für den Breitensport was machen, wo sich die Lebensrealität von den Kindern verbessert, indem sie mehr Freude haben. Aber die Freude am Fußball können wir nicht von der Entwicklung entkoppeln. Das heißt, Fußball macht auch mehr Spaß, wenn du Erfolgserlebnisse hast, wenn du ein bisschen was kannst auf deinem Niveau. Und deswegen Training zuerst. Mittlerweile wird ja auch über viel über Spielformate gesprochen, über Kinderfußball, aber Training zuerst. Weil da können wir fortbilden und jeder kann das morgen machen. Da ist keiner zwischengeschaltet, dafür musst du politisch nichts ändern, dafür brauchst du keine anderen Statuten am Spieltag. Und deswegen ist unser Ausgangspunkt immer Training. Und da haben wir schon viele Leute erreicht, alle weiß ich nicht.
Ja, aber
viele Leute erreicht und alle, die es machen, sagen, durch das Spielen auf mehreren Feldern, durch die Varianten wird es einfacher, die Kinder entwickeln sich besser und es macht mehr Spaß und das ist natürlich ein schönes Feedback.
Aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also wie sind diese Ideen bei dir entstanden? Gab es da Momente? Ja. Weil eigentlich warst du ja Profitrainer, oder?
Ja, dann irgendwann war ich auch Profitrainer, aber das ist ja ein ganzer Lebensweg, der dahin führt. Und ich glaube, wenn ich bei der Kreisliga B angefangen mit 23, weil ich nicht mehr spielen konnte und diese, ich würde sagen, positive Besessenheit, zum Glück haben meine Spieler das auch ausgehalten, in den meisten Phasen, dass die Spieler weiterzuentwickeln. Jetzt mal unabhängig vom Spiel am Wochenende einfach, dass wir besser werden und dass der Einzelne besser wird. Das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel zu dem Rest gewesen, zu dem ganzen Weg, den ich gehen durfte. Und wir wollen einfach das für die Spieler und Spielerinnen auf Deutschlands Sportplätzen haben, dass sie die Chance haben, besser zu werden, sich weiterzuentwickeln. Und es wird jetzt nicht jeder Bundesligaspieler, aber ist ja auch ein Erfolg, wenn du statt Kreisliga A Landesliga spielst oder wenn du statt aufzuhören einfach dem Fußball erhalten bleibst und Mannschaftssport machst, zumal die gesellschaftliche Relevanz ja da ist. Also wir haben ja auch einfach auch Themen, wer will sein Kind von September bis März zu Hause haben, diesen Kampf gegen das iPad führen. Mhm. Wenn du kein Hobby hast oder wenn du dann zum Fußball gehst und bist gar nicht involviert, sitzt auf der Bank, auf der Tribüne, hast im Training den Ball nicht, stehst in der Schlange, das sind ja alles Sachen, die immer noch passieren, aber die ja keiner für sein Kind möchte. Und deswegen war für uns klar, dass wir das für alle wollen. Und als ich dann den Job bekommen habe als Direktor Nachwuchstraining und Entwicklung, dass wir nicht was nur machen für die Bundesliga und für die Nationalmannschaft, sondern dass wir was für alle wollen, was aber auch logisch ist. Und das weiß man als Profitrainer, weil du kennst ja auch deine Grenzen. Kommen jetzt nicht einen 19-jährigen Spieler ins Training und der ist nicht gut genug und dann trainierst du zweimal mit dem und dann ist er auf einmal gut genug. Sondern wir haben natürlich gerade in dem Spitzenbereich kriegen wir ja die Rückmeldung auf all das, was vorher passiert ist. Und um dein wahres Potenzial auszuschöpfen, brauchst du ja auch nicht einen guten Trainer auf dem Weg, sondern vielleicht 15. Weil du in deinen Mannschaften, unterschiedliche Mannschaften, unterschiedliche Trainer, dann kommt irgendwann ein Stützpunkt dazu, dann gibt es übergreifende Konzepte, dann wechselst du den Verein, dann wechselt der Trainer. Und dass wir da einfach ganzheitlich gut arbeiten und auch trainerunabhängig gut arbeiten, das ist für uns ein Riesenanliegen. Und da können wir bei über 1 Million Kindern und Jugendlichen und auch, wenn du den Gesundheitsaspekt mit einbeziehst, mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, das sind natürlich, ist ja gesellschaftsrelevant und da wollen wir helfen.
War das denn Oder ist es nicht so, dass wir alle auf die individuelle Entwicklung setzen? Oder warum sind wir nicht vorher schon auf diese Idee gekommen?
Ja, erstmal hat sich Gesellschaft verändert. Das heißt, wir haben den Bolzplatz als Ausbildungsmittel verloren. Verloren gibt es noch, aber nicht mehr so flächendeckend und so häufig. Wenn du vor dem Training früher schon 2 Stunden 4 gegen 4 gespielt hast, dann kannst du im Training auch was anderes machen. So, aber das ist ja nicht mehr der Fall, auch in der Schulsituation. Und wir haben natürlich gelernt, auch über Generationen, das ist jetzt besser, auch in der Trainerausbildung, in den Zertifikaten, Kindertrainerzertifikat, Jugendcoach, Basiscoach, C-Lizenz, B-Lizenz, auch in den DFB-Ausbildungen, es ist viel besser, weil wir jetzt spielerzentriert werden. Und wir haben gelernt, das Training aus der Taktik zu denken. Und das ist total fehleranfällig. Wenn ich jetzt einen taktischen Schwerpunkt nehme, verteidigen am Flügel, und ich trainiere das, dann haben wir ein Problem. Freude ist kein Spielprinzip, Beidfüßigkeit ist kein Spielprinzip, Beziehung zu Mitmenschen ist kein Spielprinzip, Fitness ist kein Spielprinzip. Das heißt, da fällt so viel runter, wenn ich Training aus der Taktik plane. Und deswegen wollen wir eine ganz andere Perspektive. Wir müssen schauen, was bedeutet jede Entscheidung, die ein Trainer, eine Trainerin trifft für das einzelne Kind und für jeden meiner Spieler.
Von wo muss ich denn dann das Training planen?
Vom Spieler aus. Ist ja auch egal wo, wenn ich jetzt eine U20-Nationalmannschaft trainiere, wenn die zu uns kommen, dann muss ich schauen, was bedeuten meine Entscheidungen für den einzelnen Spieler. Und wenn ich mich entscheide, 4-mal hintereinander 11 gegen 11 zu trainieren, dann haben meine Stürmer, und wir haben gute Stürmer, also die Damien Downs, Nelson Viper, Jindan Pičinović, Keke Top und so weiter und so fort, das sind gute Stürmer, die haben viel zu wenig den Ball. Also wie lange soll ich 11 gegen 11 spielen, damit die eine adäquate Anzahl von Aktionen haben? Und da sind wir schon bei einer Spielform. So bei Übungsformen und so wird es ja noch wilder.
Ja, da muss ich immer an mein Drei-Farben-Spiel denken, wo der Stürmer ja gar nicht sein Ziel, das Tor, treffen kann.
Weil es kein Tor gibt.
Ja, genau. Die fehlen, die Tore.
Ja, das heißt ja nicht, dass das schlechtes Training ist. Aber ja, genau. Also nochmal, es gibt ja ein 11 gegen 11. Wir spielen das ja am Ende auch im Länderspiel. Und natürlich habe ich von diesen 5 Einheiten auch einmal eine große Spielform. Aber wir müssen gucken, was bedeuten alle unsere Entscheidungen für jeden einzelnen Spieler. Und
es geht um
und da
Montag
ist die einfachste, Freitag, ne? das Wasser trinken und Obst und Gemüse essen des Fußballtrainings, das Spielen auf Tore. Und in kleinen Formaten, damit jeder Einzelne viel den Ball hat. Und das ist auch deutsche Fußballkultur. Und wenn du es früher vielleicht im Verein nicht so gemacht hast, haben es alle auf dem Bolzplatz gemacht. Und wenn das weg ist, wird keiner mehr richtig gut. Und diese Minuten da drin zu sammeln, weil das ist der Schlüssel, warum wir auf mehreren Feldern trainieren müssen. Wir machen ja heute Abend eine schöne Fortbildung und machen genau das. Das Training ist nur gut, weil es ein zweites Feld gibt, auf dem auch gespielt wird. Und da brauchen wir einfach dieses Verständnis dafür, dass man nicht mal kurz ein paar Minuten 4 gegen 4 spielt, sagt, ja, habe ich doch gemacht diese Woche, sondern es geht darum, dass wir wirklich Minuten und Aktionen sammeln in diesen Formen. Und das schaffen wir nur auf mehreren Feldern gleichzeitig. Und das hat eine ganze Generation von Trainern nicht gelernt. Das ist ein Umdenken, das ist jetzt aus dem Kinderfußball, strahlt das hoch. Und wir brauchen das genauso von D bis A-Jugend. Wir haben auch Bilder von der A-Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft, die genauso trainiert haben. Viele Profitrainer trainieren mittlerweile auf mehreren Feldern. Weil es die einzige Chance ist, in kurzer Zeit Minuten zu sammeln. Und auch das Trainingslager der U16, U17 Nationalmannschaft, ich war dabei, jetzt im Januar 25, da siehst du genau diese Elemente. Weil dann schaffst du dir auch wieder Raum, auch die anderen Dinge zu trainieren, die natürlich auch wichtig sind, um Spitzenfußballer zu werden in der technischen Entwicklung, auch in größeren Spielformen, in verschiedensten Aspekten. Aber wir brauchen diesen Kern. Und der Kern, da waren wir unterversorgt. Und wenn du zu wenig Wasser trinkst, musst du nicht darüber nachdenken, wie gut dein Olivenöl ist.
Ja, wir müssen uns, glaube ich, einfach der verändernden Umwelt anpassen. Ne? Also ich glaube gar nicht, dass wir stehen geblieben sind, sondern einfach die Sachen sich verändern. Ne? Da muss man immer neue Lösungen finden wahrscheinlich, oder?
Ja, weiß nicht. Ich würde sagen, wir waren wahrscheinlich noch nie richtig gut in der Ausbildung.
Okay.
Wir sind einfach groß und alle haben Fußball gespielt. Und auch in einem privaten Kontext. Und wenn ich jetzt mit den ganzen Top-Spielern der Vergangenheit spreche, ja, die haben das ja nicht im Verein nur gelernt. Ein ganz großer Teil der Ausbildung war privat, also einfach in der Freizeit. Und deswegen brauchen wir ja irgendwann auch Schulkonzepte, wo du im offenen Ganztag 3 gegen 3 Orte schaffst und müssen das weiterdenken.
Was ist denn die Stärke von den kleinen Spielformen?
Die größte Stärke ist die Ganzheitlichkeit. Das heißt, wenn du im Fußball anfängst, was muss man können, um ein guter Fußballer zu sein? Du denkst mal technisch drüber nach. Passen, schießen, dribbeln, in welcher Form, der Pass, der Torschuss, in der Situation, 1 Kontakt, 2 Kontakte, Flanken, Flugbälle, so Fitness, da musst du so viel laufen können, da musst du auch noch so schnell laufen können. Das ist ja so viel, was du können musst. Und deswegen muss der große Teil von Training ganzheitlich sein, wo du viele Fliegen mit einer Klappe schlägst. Das heißt, du brauchst diese vielen Aspekte. Und das Spielen auf Tore, auch in kleinen Formaten, beinhaltet viel davon. dann kommt immer die Frage, wo kommt die Komplexität her? Die ist berechtigt, weil 11 gegen 11, wenn du irgendwann im Mittelfeld spielst, ist halt komplexer als ein 3 gegen 3. Aber auch da haben wir natürlich Möglichkeiten mit Anspielern, mit verschiedensten Provokationsregeln, auch in den ganzen Formen, die wir rausgebracht haben, in der Rezeptur für das beste Training, haben wir die Möglichkeit, Komplexität zu schaffen. Und wir sind ja trotzdem auch im Zielspiel unterwegs. Ich meine, wir spielen ja spätestens ab der C-Jugend 11 gegen 11 am Wochenende. Dann sind nochmal 6 Jahre, bis die erwachsen sind. Und gerade wenn du dann irgendwann das 3., 4., 5. Mal trainierst, wollen wir das auch gar nicht raushaben. Aber die Ganzheitlichkeit ist der eine Schlüssel. Die andere ist, dass einfach jeder Einzelne extrem viele Aktionen hat. Und Ballaktionen sind nicht Ballkontakte. So Ballkontakte können wir jetzt den Ball hin und her spielen. Da sammeln wir natürlich viel, aber da ist keine Entscheidung dabei. Und wir haben ja das Interview mit Julian Nagelsmann zum Beispiel gemacht, was wir veröffentlicht haben, wo ich mich riesig gefreut habe, dass Julian als Bundestrainer, aber dann auch die aktuellen Spieler einfach da mitarbeiten und da Lust drauf haben und das für alle teilen wollen.
Was man ja kostenlos auf YouTube sich einfach angucken kann. Ne?
Genau, also das ist unsere Bedingung, dass ja. man das, dass sich jeder gucken darf, ohne sich einzuloggen. Aber im 3 gegen 3 und 4 gegen 4 hast du ja Ballaktionen. Das heißt, wann dribbeln, wohin passen. Du hast immer auch die defensive Perspektive. Du hast alle 4 Spielphasen. Angreifen, verteidigen, umschalten, defensiv, umschalten, offensiv. Und all das ist da. Und wir brauchen diesen ganzheitlichen Aspekt. Und dann kannst du daraus wieder einzelne Bausteile natürlich zusätzlich trainieren. Also es reicht ja nicht, zweimal die Woche ein bisschen 3 gegen 3 zu spielen. Da wird ja keiner richtig gut von. Dann hast du erstmal das Fundament abgedeckt. Und dann von da aus kannst du dann basteln, kannst pointieren. Und wenn wir jetzt wenn du über dein Drei-Farben-Spiel sprichst, das ist ja kein schlechtes Training. Es ist nur dann schlechtes Training, wenn du die ganze Woche das machst und nie auf Tore gespielt hast. Dann passt es halt nicht mehr.
Voll. Aber wie ist das denn, wenn ich jetzt mir die Trainingsphilosophie Deutschland angucke? Ihr habt jetzt ja auch dieses Flipbook rausgebracht, was auch kostenlos online zur Verfügung steht.
Mit euch zusammen.
Genau, mit uns zusammen. Ich würde sagen, ne, natürlich den inhaltlichen Input, ne, der kommt von euch. Wiederholung, Freude und Intensität sind die drei Stichwörter. Wiederholung haben wir jetzt, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen, aber Intensität, wieso ist das so wichtig?
Ja, Freude, Intensität, Wiederholung für jedes Kind, für jeden Spieler, für jede Spielerin in jeder Minute des Trainings und für jede Position. Weil diese Positionsunausgewogenheit, die gibt es ja auch. Also wie viele Paraden hat ein Torwart im 11 gegen 11? Wie viel hat er in einem 4 gegen 4 plus Torwart? Das heißt, alleine das ist ja schon ein großer Unterschied, dass wir einfach viele Aktionen haben und Intensität. Ist schon die Frage, mit wie viel Tempo bist du bereit zu spielen? Das ist auch für die Kids. Also wir reden jetzt immer über die Trainer, aber das können wir auch den Kindern sagen. Wer irgendwo anfängt, Fußball zu spielen und merkt irgendwann, ey, ich habe da Bock drauf, ich will das, dann kann ich natürlich immer das Tempo erhöhen. So, und ist schon ein Unterschied, ob ich die Form mit Puls 110 spiele oder mit Puls 140 spiele. Ob ich mit Tempo umschalte, defensiv und offensiv, oder es nicht tue. Ob ich mit Tempo dribbel oder mich, wie Hermann sagen würde, mit dem Ball verliebe. Und wir halten Intensität für wesentlich. Wir kriegen die 5 Stunden Bolzplatz nicht ersetzt damit. Aber wir müssen natürlich diese 1,5 Stunden Training am Tag müssen wir so gut füllen, so effektiv sein, dass du dich daran entwickeln kannst. Und dann ist die Intensität der Aktionen, sowohl körperlich, aber es ist natürlich auch, mit welcher Intensität versuche ich das Tor zu machen, wie hart versuche ich in die Ecke zu schießen. Mit wie intensiv bin ich in einem Zweikampf? Das ist ja nicht nur eine körperliche und athletische Dimension, das ist ja auch eine mentale Dimension. Also spielen wir 16 mal 3 Minuten kleine Spielform in einer Woche. Wie bereit bin ich darin auch an Grenzen zu gehen? Und das ist total unterschiedlich. Und dann hast du ja im Breitensport, wenn wir jetzt auf 3 Feldern trainieren, ein Feld, wo wirklich Breitensport ist, das sind die, die gerade erst angefangen haben, dann hast du so ein mittleres Niveau und auf dem ersten Feld, da sind die, die schon ein bisschen länger spielen, die auch so leistungsorientiert spielen wollen, die auch Tempo und Intensität steigern möchten und wo vielleicht auch Kinder dann irgendwann in größere Vereine wechseln und auch mehr Fußball spielen und diesen Traum Profifußball auch leben. Das wollen wir auch nicht ausschließen. Also wir wollen das Land sein, was nicht verhindert, dass jemand gut wird, aber wir wollen auch nicht das Land sein, was alle runterfallen lässt. Und das kriegst du auf diesen mehreren Feldern auch hin. Und Intensität ist auf jeden Fall ein Teil davon.
Und Freude?
Ja, die Liebe dazu, der Weg ist ja weit. Das ist ja, also die Motivation, jetzt hier mal einmal Lust zu haben auf Fußball und dann die nächsten 3 Wochen habe ich keinen Bock. Damit kommen wir ja nicht weiter. Und deswegen ist Freude der Schlüssel. Und wir glauben, jetzt bin ich, wir sind ja auch, wir haben ja auch, also ich habe ja auch Kinder und da wünsche ich mir natürlich, dass meine Kinder auch mit Freude und mit Liebe zu ihrem Sport gehen. Das heißt ja nicht, dass wir es dann da immer weichspülen und dass es immer einfach ist. Aber diese grundsätzliche Freude daran, sich zu messen, zu spielen, auch mit Freiheitsgraden sich zu entwickeln. Weil,
zum Willen, das Tor zu schießen und auch zu verteidigen wahrscheinlich.
Ja, und auch es auf deine Art zu spielen, weil dadurch, dass es spielerisch ist, dann kannst du es auf deine Art machen. Das heißt, ein Jonathan Tah spielt das natürlich anders als ein Florian Wirtz. So, der eine ist ein körperlicher Innenverteidiger, freut sich auch, wenn er Tore schießen darf, aber der andere ist ein kreativer Zehner. Das ist eine andere Art zu spielen, aber du kannst darin ja auf deine Art spielen. Und da ist die Freude, die Liebe daran zu halten, ist ein ganz großer Schlüssel, weil wir haben jetzt auch ein langes Gespräch gehabt mit Profitrainern. Bruno Labbadia hat das nochmal gesagt, dass er das Gefühl hat, dass viele Spieler, die hochgekommen sind, schon so ein bisschen ausgebrannt waren, nicht mehr neugierig waren. Aber wenn du sehr taktisch groß wirst und dir den ganzen Tag jemand erzählt, was du alles machen sollst, und du bist aber eigentlich ein kreativer Mensch, dann brennst du aus. Und in diesen Freiheitsgraden, auch wenn es körperlich anstrengend ist, hast du natürlich eine andere Freude, wenn du es auf deine Art machen kannst. Und das gewährleisten wir auch über die Trainingsphilosophie Deutschland.
Dass die Spieler auch, ich meine, die Rolle des Coaches ändert sich ja auch und da sprecht ihr ja auch drüber. Welche Aufgabe haben denn die Coaches laut euch?
Es kommt drauf an, wo du bist.
Ja.
Wenn du in der G-Jugend anfängst, wenn mein Bruder seinen 5-jährigen Sohn trainiert, dann ist die Aufgabe, die Eltern mit einzubeziehen, zu sagen, passt mal auf, ich möchte alle eure Kinder fördern, einen Elternabend zu machen, ich möchte alle eure Kinder fördern. Das schaffen wir nur, wenn wir 2 gegen 2 spielen, also brauche ich pro 4 Kindern einen Elternteil auf dem Platz. Wer kann das organisatorisch leisten? Dann machst du eine WhatsApp-Gruppe mit denen, die überbleiben, die das machen möchten. Und dann stellst du erstmal, baust du die Felder auf, stellst dann jedes Feld einen Elternteil und dann wird Fußball gespielt und dann geht es darum, dass schnell der nächste Ball kommt, dass motiviert wird, dass die Kinder ja ihren Sport schon erleben können, aber nicht größer als 2 gegen 2. Also 1 gegen 1, 2 gegen 1, 2 gegen 2. Und dann ist die Rolle da einfach zu motivieren und die Kinder zu begleiten, spielfähig zu werden und sich erstmal mit dem Spiel zu verbinden. Eine schöne Fangspielübung zu kreieren, Dino-Ei fangen und natürlich auch schon ein bisschen so Technik, Ball laufen, dribbeln, Tricks üben, da haben die auch Lust drauf, aber vor allem da schon viel zu spielen. Und dann entwickelt sich das natürlich, wenn die Kinder älter werden, dahin, dass wir sie auch unterstützen, helfen auf dem Weg. Und wir sind null raus mit den Formen der Trainingsphilosophie, weil da kannst du so viel coachen und begleiten. Ich sage, wenn wir bei der U20 das machen, aber selbst in der A-Nationalmannschaft, als wir mit Rudi und Sandro das Spiel gemacht haben gegen Frankreich, dann haben wir nur einmal trainiert, aber es passiert so viel, was du begleiten kannst. Wie verteidigst du Flanken? Wie läufst du in die Box? Wie sind defensive Positionen? Was für Verbindungen kannst du knüpfen? Und all das auch in dem Übertrag aufs große Spiel. Und da wird das natürlich mehr, dass wir auch coachen und begleiten und auch Inhalte natürlich aufbauen, aber keiner darf denken, dass ich mit meinen Worten Spieler entwickeln kann. Sie müssen Fußball erleben und dann kann ich sie begleiten mit meinen Worten. Das ist ein anderer Ansatz. Und ohne das Fußballerleben, auch die Spieler, die ich jetzt trainieren durfte, die echt gut geworden sind, die sind gut geworden, weil sie Fußball erlebt haben, weil sie es in sich getragen haben. Und dann hilfst du ihnen dabei natürlich, sich weiterzuentwickeln. Und da sind wir mit den Formen, die sind hochtaktisch. Wenn jemand denkt, wir spielen jetzt einfach nur ein bisschen 4 gegen 4, ist nicht korrekt. Die sind hochtaktisch mit Linie verteidigen und selbst, du kannst aus dem 5 gegen 5, kannst du Mannschaftstaktik für alle Positionen bauen. Auch das ist ja ein Teil davon und trotzdem ist das Erleben des Spiels und nicht meine Worte, das ist der Schlüssel.
Ja, du hast jetzt gerade nochmal öfters diese Basistrainingsform, so nennt ihr es, glaube ich, angesprochen. Erweitert ihr die denn dann noch? Also wird es noch mehr geben?
Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt drin ist. Es sind wahrscheinlich so 60 Formen. Du machst ja pro Training vielleicht 2 oder 3. Das heißt, selbst wenn man nur die macht, dann hast du nicht so viele Doppelungen, dass es wehtut. Meistens, wenn wir was zurückgeschickt bekommen, wo jemand sagt, ja, ich habe das nochmal weitergedacht, meistens wird es dann schlechter, weil es komplizierter wird, weil Dinge runterfallen, wo wir dann sagen, ja, nee, es ist unnötig. Eigentlich können wir, wir waren so streng damit und das war ja nicht nur ich nochmal, da wir haben ein großes Team, was da drauf geguckt hat, was da drin ist. Meistens wird es dann dadurch nicht besser. Also wir glauben, dass das für den Block kleine Spielformen dich eigentlich durch ein ganzes Fußballerleben trägt. Und das ist auch Profitraining und das ist auch Spitzentraining. Da sind die Spielzeiten etwas geringer, weil ein 30-jähriger Profi braucht nicht mehr 16x3 Minuten in einer Woche. Der braucht vielleicht noch 5x3, um sauberes Bundesligaspiel zu machen. Ein 16-jähriger gesunder Spieler braucht da viel mehr Zeiten. Also auch die Differenzierung Profifußball, Jugendfußball, Kinderfußball. die steckt natürlich da drin. Und ich glaube, wir brauchen für kleine Spielformen brauchen wir nicht mehr.
Du hast es gerade angesprochen, du kriegst auch Feedback. Ihr seid viel unterwegs, auch dein Team, ne? Du bist nicht alleine. Jetzt haben wir 2025, Februar. Was steht jetzt an? Was sind jetzt so die nächsten Schritte? Was passiert gerade bei euch in euren Köpfen?
Ja, das unser Motto ist ja keine Angst vor Wiederholung. Das heißt, wir werden diesen Kern immer abbilden und wir werden den auch nicht verlassen, weil am Ende ist das Flipbook, jeder, der Trainer oder Trainerin wird in Deutschland, kann damit anfangen. Du kannst damit onboarden, wenn du damit das gelesen hast und das befolgst, dann weißt du das Wichtigste. Jetzt entwickelst du dich aber mit einer Mannschaft und dann passieren ja auch Dinge und dann wird es vielleicht auch mal zu kompliziert oder es kommen schwierigere Phasen und dann kann ich immer darauf zurückkommen. Das heißt, wir wollen diesen Kern liefern, mit dem du anfangen kannst und auf den du immer zurückkommen kannst. Und deswegen werden wir jetzt auch nicht noch 5000 andere Sachen veröffentlichen. Hier Best of Flugball, Best of Torschuss, Best of 11 gegen 11, das machen wir nicht, weil wir wollen den Kern abbilden. Und das heißt nicht, dass es den Rest nicht gibt, aber er wird nicht von uns kommen. Und dann haben wir natürlich weitere Themen. Wir haben das Schulthema, weil also wir brauchen übergreifende Konzepte. Wir können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt zweimal die Woche tolles Training und denken, wir sind ein Sportland. So, wenn die Skandinavier eine tägliche Sportstunde haben in der Grundschule und dann zum Training gehen und die Kroaten spielen bis 10 Uhr abends, weil es wärmer ist und heller, ja, noch draußen auf der Straße, dann kannst du halt auch mit 6 Millionen oder 4 Millionen Einwohnern einfach mehr Spieler produzieren, auch im, nicht nur, ist ja nicht nur Fußball, sondern ist ja Handball und so, ist ja, ja, genauso. Ich meine, was WM-Finale war, Dänemark gegen Kroatien. Das ist 4 Millionen gegen 6 Millionen Einwohner. Wir haben 82 Millionen.
Ja.
Das betrifft ja nicht nur uns. Und deswegen brauchen wir übergreifende Konzepte. Wir müssen ein Verständnis dafür entwickeln, dass die besten E-Jugendspieler die Chance haben, oder nicht die besten, aber die es in sich tragen, auch zum D-Jugendtraining zu gehen, weil die auch auf mehreren Feldern trainieren, kannst du ein drittes, viertes Mal trainieren pro Woche. Wir brauchen auch Konzepte für die Schule, wo wir im offenen Ganztag diese 3-gegen-3 Felder bauen.
Erklär das mal genau.
Ja, ich weiß nicht, wer 3x3 Basketball gesehen hat. Du machst einfach mehrere Felder und dann ist es immer nur 3-gegen-3. Basketball, Handball, Fußball, Hockey, aber Hockey muss man mit den Schlägern nochmal gucken, weil jetzt im Ruhrgebiet, wenn die dann sauer sind, muss man ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht schlagen damit. Ja. Und dann spielst du einfach und wir brauchen nicht Übungsreihen, wo du noch einen Korbleger oder eine Technikreihe hast, sondern du spielst auf deinem Niveau. Du hast 30 Kinder, machst 5 Felder, teilst die Felder nach Niveau ein. Das heißt, die im Verein spielen, spielen 3-gegen-3, die Mädels spielen 3-gegen-3. Die Kinder, die sonst gar keinen Sport machen würden, spielen 3-gegen-3 und so schaffst du den Zugang. Und dadurch, dass es 3-gegen-3 ist, können auch alle mitspielen, sind involviert. Wenn die 30 Kinder in einem Feld, es klappt nie. Es schließt komplett aus. Und dann ist es immer das Gleiche. Es ist immer das, immer nur 3-gegen-3. Und die Flexibilität, wenn jemand fragt, wo kommt die Flexibilität her? Ja, weil es Fußball ist, weil es ein Spiel ist, weil es immer anders ist. Und wir gucken auch die ganze Zeit Fußball im 11 gegen 11, ist auch immer gleich, aber natürlich ist jedes Spiel anders, weil es Menschen sind. Und wenn du die Klarheit hast, dann brauchst du in der Schule keine Trainer, sondern Spielfeldbegleiter. Und das können auch fachfremde Kräfte machen, FSJler, im Bundesfreiwilligendienst, das kann jeder machen. So, und dann kannst du von da aus Werte coachen. Du musst nicht mehr darüber nachdenken, wie ist das Setting und wie ist die Organisation, sondern du kannst Werte coachen. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit Frust um, mit Erfolg um, mit Erschöpfung um? Weil ich habe das auch in Schulen gemacht, das ist echt, echt nicht einfach. So vor Mittagessen die Hälfte der Kinder unterzuckert, das ist nicht so leicht. Ja. Aber damit umzugehen und darin Werte zu coachen, das ist dann ein Schlüssel. Und auch das ist sowohl Spitzenförderung als auch Breitensport und hat natürlich einen riesen Gesundheitsaspekt. Und da wollen wir unbedingt hin und versuchen da so einen Sog zu erzeugen, dass die Leute mitkommen.
Ich bin jetzt nicht mehr in der Schule, aber wann würde das denn dann in der Schulzeit stattfinden?
Gerne im Schulsport, sobald bald Sportarten kommen. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein in den Lehrplänen. Für uns das größte Potenzial hat der offene Ganztag. Und da reden wir viel über 1. bis 6. Klasse, weil da sind die Kinder ja auch noch nicht in der Sportförderung in den Vereinen, dass die irgendwie 6-mal die Woche trainieren. Sondern da ist das größte Potenzial, dass wir da den Grundstein legen. Und dann ist es sowas wie 13:30 bis 15 Uhr. So im offenen Ganztag-Konstrukt, dass dann jemand kommt und nimmt die Kinder, die Sport machen möchten, Handball, Fußball, Basketball, in kleinen Formaten, Hockey. Und dann wird da gespielt. Und das ist 13:30 bis 15 Uhr. Da sehen wir das größte Potenzial. Wir haben das auch komplett ausgearbeitet. Da gibt es schon auch ein hohes politisches Interesse. Weil wir können das auch so nicht machen. Wir haben ein Ganztagskonstrukt gemacht ohne Sportkonzept. Das ist nicht okay. Also jeder weiß, dass Sport wichtig und gesund ist für die Kinder. Und dann ist das, was runterfällt.
Ja.
Also es geht nicht. Und da können wir als Ballsportarten, wir haben das vernetzt mit Alba Berlin, aber auch mit dem Handballbund oder mit Bennett Wiegert, der da total hintersteht. Also das Verständnis ist komplett da. Und das ist so ein einfaches Konstrukt. So, es ist, weil du nicht, kriegst ja nicht an 25.000 Grundschüler jetzt auf einmal, Schulen auf einmal Trainer mit einer B-Lizenz alle um 13:30 Uhr. Aber das ist so einfach, weil es einfach jeder machen kann. Und da wollen wir so einen Sog erzeugen, dass das kommt. Es wird kommen. Es kommt auch schon. Viele Profivereine sind total engagiert. Wenn ich jetzt so sehe, Werder Bremen, Wolfsburg, Freiburg, habe ich jetzt allein letzte Woche nochmal viel Kontakt gehabt. Schickt mir auch immer wieder Videos, die genau dieses polysportive 3 gegen 3 auf mehreren Feldern machen und leben. Und da entsteht gerade ein hohes Verständnis, wo viele auch aus den Vereinen vorne weggehen und offen sind, auch in den Landesverbänden. Aber gerade die Profiklubs so als Leuchttürme, da passiert ganz viel. Und da ist das Verständnis, auch wenn ich in meiner Region fördern möchte, dann geht es eigentlich nur so. Weil dann muss ich das 1. bis 4. Klasse, ich meine, was können die lernen in der Grundschulzeit? Das ist ja unglaublich, was da für Potenzial ist. Und dann auf diese spielerische Art und Weise, wo alle mitmachen dürfen, das hat schon großes Potenzial. Zumal, wenn 30 Kinder rausgehen und Sport machen, hast du einen besseren Betreuungsschlüssel für die anderen. Das heißt, du kannst dich ja dann auch um die anderen kümmern, die andere Talente haben. Wir wollen ja gar nichts, was jetzt nur Fußball ist. Und da geht es ausgesprochen deutlich nochmal nicht nur um die, die dann vielleicht mal Nationalspieler werden, sondern wir brauchen da ein Konstrukt, was gut für alle ist. Ich finde, auch das hat der Julian Nagelsmann in dem Video zum Beispiel sehr, sehr gut nochmal erklärt, warum das Sinn macht.
Und wenn die Kinder dann von der Schule nach Hause kommen und dann zum Training gehen, da sind wir sozusagen Montag bis Freitag nachmittags. Wie sieht das dann für dich aus?
Ja, wir haben ja in der Schule, hast du ja keine Shotclock, keinen Trainer, der dir nochmal einen Torschuss erklärt. Das heißt, das ist der Bolzplatz. Das ist mit den Freiheitsgraden. Da wäre es schön, wenn relativ schnell ein neuer Ball kommt und wenn das da trotzdem gut begleitet ist oder wenn du vielleicht sogar 2 oder 3 Bälle an dem Feld hast, dass du nicht immer sofort ganz weit laufen musst. Und das ist ja eigentlich ohne Trainer, sondern es ist ein freies Spielen, Erfahrung sammeln. Und dann gehst du zum Training und dann im besten Fall geht es so weiter. Dann wird Technik geübt, dann wird wieder in kleinen Spielformen gespielt, aber dann schon auch in Varianten, dann schon auch in der Begleitung, dass natürlich auch technische Abläufe erklärt werden, dass du auch ein Verständnis von Zusammenspiel, von gemeinsamen Verteidigen, gemeinsam angreifen lernst. Und dann ist es natürlich eine Woche, wo ein Kind sehr viele Optionen hat, in dem für ihn richtigen Format seine Sportart zu machen. Und dann wird es die geben, die sind zufrieden mit 3-mal die Woche und mit Breitensport, aber es wird auch die geben, die haben jeden Tag Bock, die wollen jeden Tag spielen. Ich frage immer bei jeder Fortbildung, wer hat Kinder bei sich im Verein, die jeden Tag Fußball spielen wollen? Da gehen sofort Hände hoch, jeder hat 2 oder 3 von den Kindern. Und dann wäre es natürlich schön, wenn wir den Kids auch die Chance geben.
Wenn ich jetzt mal an meine D-Jugendtrainerzeit zurückdenke, dann habe ich da 15 Kids. Ja.
Ich weiß, was kommt.
Ja. Wie mache ich das denn jetzt in einer kleinen Spielform, die da zu beschäftigen, oder?
In der D-Jugend. 15 Kinder. Ja, wahrscheinlich sind das 2 Torhüter. Dann hast du noch 13 über. Wir trainieren sehr gerne in diesem Hybridfeld. Also entweder machst du ein normales Feld, 2 Großtore und auf der anderen Seite ein Foninho-Feld mit 4 kleinen Toren und differenzierst es darüber. Oder du machst 2-mal das Hybridfeld, also Großtor und gegenüber 2 Foninho-Tore. Und dann wird gespielt, vor allem teilst du nach Entwicklungsstand ein, weil du wirst damals schon welche gehabt haben, die schon weiter sind, die größer sind, die stärker sind, die länger Fußball spielen als die anderen. Und dann kannst du in dem einen Feld die 7 haben, die weiter sind. Du spielst dann 3 gegen 3 plus Torwart und im anderen Feld hast du nochmal 8, hast einen Torwart, 3 gegen 3 plus noch einen Torwart vor den Foninho-Toren. Und dann wird gespielt in den Varianten und dann hast du schon eine Differenzierung nach Leistungsstand, weil oft sind die Kleinen, die Spätentwickler, die jetzt später angefangen, die ganz unten runterfallen, die dann auch am Wochenende nicht im Kader sind in der D-Jugend. Wir haben natürlich mit dem 9 gegen 9 einen Killer im Spielformat. Das nochmal, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und dann hast du eine wunderbare Differenzierung und wirst allen gerecht. Und es ist auch die einzige Chance, in einem 15er D-Jugendkader allen gerecht zu werden, wenn du relativ konsequent mindestens 2-mal pro Woche und das früh im Training, also nach einer Viertelstunde warm machen, in mehreren Feldern spielst. Sonst fallen dir immer, ich weiß nicht, wie du dich erinnerst, sonst fallen dir immer ein großer Teil der Kinder runter, weil die eigentlich gar nicht den Ball haben, sobald du spielst.
Ja, wenig Ballkontakte, viel zugucken und laufen schon, aber wenig Ballkontakte.
Ja, deswegen ist ja Freude und Wiederholung mit Intensität gekoppelt. Nur Intensität kannst du auch haben, wenn du jeden Angriff mitläufst und den Ball nie kriegst.
Das stimmt. Ja, aber diese Feldaufteilung oder diese Einteilung in mehrere Felder scheint so ein Ding zu sein, was sich ja bei euch durchzieht, oder? Also es hat schon eine große Bedeutung oder kann ein Schlüssel sein für so diese, ja, Trainingsgestaltung im Alltag.
Ist der Schlüssel, weil du die Netto-Spielzeiten pro Kind, es soll jetzt auch keiner sagen, ja, wir haben heute eine Stunde gespielt, was heißt denn das? Also wenn du 20 hast und hast eine Stunde 3 gegen 3 gespielt, musst du ja gucken, wie viel hat der Einzelne gespielt, sondern du musst in Netto-Minuten pro Kind rechnen. Und die einzige Chance bei dreimal die Woche Training, aber selbst wenn du öfter trainierst, selbst im Trainingslager U16, U17 Nationalmannschaft, auf eine adäquate Minutenzahl zu kommen, ist, wenn du gleichzeitig auf mehreren Feldern spielst. Und deswegen ist das der Schlüssel und Varianten sind alle gut, ist alles schön und gut, aber der Schlüssel ist, das sind die mehreren Felder.
Würdest du denn dann die gleiche Variante auf den beiden drei Feldern spielen oder wie würdest du das dann angehen?
Es kommt darauf an, wie es organisiert ist. Wenn du jetzt in der D-Jugend einen Co-Trainer hast, der auch Fußballtrainer ist und der Varianten spielen kann, dann kannst du das natürlich aufteilen. Also auf der einen Seite spielst du Gleichzahlspiel, auf der anderen Seite spielst du Gleichzahl mit Anspielern, dass du Anspieler neben dem Tor hast, dass diese Spiele in die Tiefe, wo sich alle drehen müssen und wo du so Beschleunigungsbälle in die Tiefe hast. Wenn du alleine bist und hast einen Elternteil da, was als Spielfeldbegleiter agiert, dann spielst du auf dem ersten Feld Varianten. Und auf dem zweiten Feld ist der Bolzplatz. Das heißt, da geht es wirklich um Spielrhythmus, um Geschwindigkeit, um freies Spielen, ohne viele, ohne komplizierte Regeln. Und tauschte irgendwann hin und her. So, dann kannst du ja, spielst du zweimal drei Minuten in dem einen Feld, dann gehst du rüber. Dann kannst du in deinem Feld deine Varianten spielen, deine Schwerpunkte setzen. Und in dem anderen Feld ist das freie Spiel und dann hast du ein wunderbares Training. Das geht auch alleine. Selbst wenn du alleine bist, dann musst du halt sagen, pass mal auf, hier ist das freie Spiel. Ist mir trotzdem wichtig, guckst ab und zu, rufst ab und zu rüber, dass die wissen, man sieht das. Aber es ist schöner, wenn ein Erwachsener da steht. Muss man ganz klar sagen. Es ist schöner, wenn jemand da steht und das ist begleitet. Und da finde ich, sollten wir die Eltern einbauen. Was ein zweiter wichtiger Punkt davon ist, wir haben ja einen Trainermangel an der Basis im Breitensport. Wenn du aber ein halbes Jahr als Elternteil Spielfeldbegleiter oder Begleiterin warst, ist es einfacher, danach Trainer zu werden. Das heißt, wir haben natürlich einen leichteren Einstieg ins Trainersein. Und ja, wenn mein Bruder dann genau das so macht und dann übergibt er nach einem halben Jahr einen Trainingsanzug und nimmt jemanden ins Trainerteam auf, weil der einfach so gern, so toll gemacht hat. Und dann siehst du einfach, wie viel Dankbarkeit da ist und Freude ist. Da ist das, diese Zeit mit dem eigenen Kind zu verbringen. Und was ja jemand, der nicht aus dem Fußball kommt, gar nicht so gesehen hat, dass das möglich ist. Und diese Geschichten gibt es ganz oft und damit stärken wir natürlich auch das Ehrenamt.
Wie würdest du oder was würdest du denn den Eltern raten, die, ich sag jetzt mal, sehen, okay, bei mir im Verein gibt es jetzt gar keine Trainerin, Trainer, es wird gesucht. Ich habe selber vielleicht gar nicht gespielt, aber ich würde es tendenziell machen für das Kind, weil das Kind möchte ja spielen. Was wäre dann dein Rat an diese Eltern?
Ja, es zu machen und wir haben mehrere Videos herausgebracht. Wir haben eine Reihe mit Sandro Wagner, Lars Bender, Sven Bender, Hanno Balic. Das dauert, glaube ich, insgesamt, wenn man das hintereinander wegguckt, sind das keine 2 Stunden. Wir haben die beiden Matchplan-Spezialsendungen. Da ist auch Toni Di Salvo dabei. Sven Bender, Sandro Wagner.
Wo finde ich die?
Alles bei YouTube. Alles bei YouTube. Und am Ende ist das ein Onboarding. Wer das Flipbook liest und die Formen daraus nimmt, die Prinzipien daraus beherzigt, und sich muss jetzt nicht alle Videos von uns angucken, weil dann wird es ein bisschen viel. Und diese Prinzipien verstanden hat, dann kann das jeder machen. Und dann wachse ich, genauso wie meine Spieler da rein wachsen. Es geht ja immer auch so um Wachstum und um Weiterentwicklung. So wachse ich ja auch als Elternteil und als Trainer da rein. Und wenn das auf 2 Feldern, wenn wir nachher hier die F-Jugend trainieren, klar ist das dann ein bisschen chaotisch. So, wenn die kennen uns noch nicht, dann lernst du dich kennen, dann machst du sofort ein Training, sind 8 Jahre alt. Aber das sind ja alles Formen, die machst du wieder und wieder und wieder und zusammen mit den Spielern wächst du da rein und deswegen kann das extrem bereichernd sein. Ich bin ja auch ehrenamtlich und als großes Hobby Co-Trainer meiner Frau beim D-Jugendhandball, D-Jugendmädchenhandball, wo wir genau das auch erleben und das kann extrem bereichernd sein, wenn ich das auch sehe, was es für die Kinder bedeutet, was es auch für die Eltern bedeutet, wenn ihre Kinder in ihrem Hobby Sport Erfolgserlebnisse haben. Dann ist das bereichernd und nuckt gar nichts Elitäres, was jetzt nur auf Nationalmannschaft und Bundesliga-Niveau abläuft.
Und es gibt jetzt ja auch so Angebote wie das Kindertrainer-Zertifikat, oder?
Ja, die Zertifikate, das DFB-Mobil kann gebucht werden. Das ist auf Trainingsphilosophie Deutschland umgestellt, auch ganz wunderbar, gibt es ein ganz tolles Feedback, wie das läuft.
Was ist das genau?
Das ist dieses Mobil, das Auto vom DFB, was rumfährt, wo diese Fortbildung gemacht wird. Das kann in kleinen Vereinen gebucht werden. Zum Glück sind die Wartezeiten gerade hoch, weil so viele Bock drauf haben. Aber da erfährt man genau das. Die Zertifikate, da haben wir in der Zusammenarbeit mit den Landesverbänden ja, ganz großartig zusammengearbeitet und diese Aspekte, die da drin sind, sind auch da. Einfach im Kindertrainerzertifikat, im Jugendcoach, das kann man alles da lernen. Ist sehr niederschwellig, ist nicht so lange und da können diese Fortbildungen gemacht werden. Und ich finde es essentiell, ich finde, also wir wollen, dass die Leute es machen, aber wir müssen uns auch mit den richtigen Themen beschäftigen. Wenn wir Trainer oder Trainerin sind, auch die, die schon lange sind, muss man es nochmal neu denken. Und das wäre schon schön, wenn wir uns damit einmal in Ruhe beschäftigen und dann nicht in so Phrasen hängen bleiben.
Was für Phrasen?
Ja, sowas wie, es müssen ja noch Tore geschossen werden dürfen oder es muss noch um Gewinnen und Verlieren gehen. Das ist wirklich sehr pauschal, weil natürlich ist das ist Fußball, das geht bei 0-0 los, dann wird ein paar Minuten gespielt, dann hast du ein Ergebnis, dann fängst du wieder bei 0-0 an. Es geht immer auf Tore, ob die jetzt klein oder groß sind.
Das ist ja die Freude am Fußball, das wollen wir ja genau. Ja, Tore schießen und Tore verhindern.
Deswegen sage ich ja, da einfach zu sagen, was machen die da, das ist mir zu wenig. Also muss ich schon mal die Zeit nehmen, sich damit 2 Stunden zu beschäftigen. Und das Krasse ist ja, es reicht ja. Ein halber Tag Beschäftigung reicht, um das zu verstehen. Und dann damit loszugehen, die Verantwortung haben wir den Kindern gegenüber. Und was wir nur sagen können, ist keine Trainingsphilosophie Hannes Wolfs, hätte ich mich nie getraut. Das formelle Team ist nachlesbar, aber heute Abend zu der Fortbildung kommen dann zum Beispiel Mike Hanke und André Pawlak. Und wir haben so viele Menschen, die dahinter stehen, die sich dahinter vereint haben und die das top finden, weil wir ja auch so offen kommunizieren. Also ich setze mich auch mit Alfred Draxler, Didi Hamann und Stefan Effenberg in Live-Sendungen im Fernsehen.
Aber
und
das
versteht am Ende auch jeder und deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir da für die Kids das gut gestalten.
Heißt, wenn ich aber, sag jetzt mal, ein junger F-Jugendtrainer bin, ich bin 16 Jahre, ich kann dir auch mal schreiben.
Ja, schreiben schon. Jetzt kriegen wir das Deutschland natürlich so groß, dass wir, wenn wir jetzt zu jedem Verein einzeln fahren, das schaffen wir nicht. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen, wir haben so super Zusammenarbeit auch mit Profivereinen und dann gibt es ein Video bei Union Berlin, wo ich auf dem Platz mit denen gearbeitet habe, mit den Spielern und wo wir es mit Union Berlin und dem Berliner Verband zusammen gemacht haben. Da waren dann vielleicht 250 Leute da, da war wirklich auch kalt und nebenan war noch eine Amok-Warnung, das ist kein Scherz, weil da so eine Schießerei im Dönerladen war. Und die sind trotzdem gekommen, die Menschen. Aber es waren 250, aber das Video haben, glaube ich, weiß nicht, 20.000 Klicks oder so.
Glaubt man ja, mittlerweile.
Ja, wie viel auch immer. Also wir brauchen dieses Medium, Flipbook, YouTube, damit alle folgen können. Weil Deutschland natürlich ein Land ist, einfach von der Größe, wo wir jetzt, wenn wir es kleinteilig machen, das schaffen wir nicht. Und wir sind da fleißig, wir machen ganz viel, jeder kann schreiben, aber ob wir dann immer kommen können, das kann ich jetzt nicht versprechen.
Nein, aber ich meine, ich habe immer das Gefühl, dass ihr nahbar seid, ne? Dass ihr Teil von den jungen Trainern seid, an der Basis, aber auch in den Leistungszentren. Ne? Also.
Sind wir auch, aber noch, ich will da nur keine falschen Erwartungen.
Ja, das verstehe ich.
Schön, aber es lebt ja davon im Austausch, es lebt ja davon, dass es zurückkommt, dass die Menschen dann berichten, wie es läuft, wie es sich anfühlt.
Ja.
Weil wir am Ende natürlich nicht in der täglichen Arbeit eine C-Jugend im Tagesgeschäft gerade trainieren, sondern wir als Nationaltrainer und jetzt auch in der übergeordneten Rolle überall unterwegs sind. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir das von allen Niveaus mitbekommen, wie es da läuft und wie es sich anfühlt.
Ja. Wir haben jetzt viel über das Training auch gesprochen und trotzdem macht ihr euch ja auch über Wettkampfformate Gedanken.
Klar.
Wie sind da so eure Ideen oder Ansätze? Zum Beispiel im Kinderfußball gab es ja eine Reform, die jetzt nicht von euch war, aber die ja auch angestoßen wurde. Was sind da eure Gedanken zu?
Ja, wir wünschen uns, dass im Kinderfußball die Identität ist, alle spielen immer. Und immer, wenn noch ein 2-gegen-2 möglich ist, wird noch ein Feld aufgebaut. Und da sind wir noch nicht. Und da haben wir auch noch zu viele Doppelbotschaften im System. So, wenn du in der E-Jugend 7-gegen-7 spielst und du spielst um einen Aufstieg und wir sagen, alle spielen immer, dann macht das geht nicht. Das ist eine Doppelmoral. Sind Trainer aus meinem Freundeskreis, die dann sagen, ey, wenn ich jetzt nicht aufsteige, dann gehen meine besten Spieler. Wie soll ich alle immer spielen lassen? Und da wollen wir dahin, alle spielen immer als wichtigstes Prinzip. Das heißt, du spielst auf mehreren Feldern. Du hast von mir aus auch am Ende ein Ergebnis und eine Tabelle. Aber es kann nicht davon abhängen, in welcher Liga du im nächsten Jahr spielst. Weil dann der Druck, die Besten spielen zu lassen, natürlich da ist, weil du halt diese Liga erhalten musst, sonst wechseln die. Und da brauchen wir mit Sicherheit Meldeformate. Mal mindestens bis zur E-Jugend finde ich relativ schnell, aber eigentlich kannst du es dann danach genauso weitermachen. Dass wir dieses ererbte Ligenrecht wegbringen, sondern dass du einfach, wenn du einen guten Jahrgang hast, spielst du einfach mit dem auf dem höchstmöglichen Niveau. Im Dezember kannst du es neu einteilen. Und dann geht's weiter. Und wir haben immer noch zu viele Kinder auf der Bank und nicht im Kader im Kinderfußball. So, das ist nichts, was wir mögen. Und dann geht es in der D-Jugend weiter. Stand jetzt wird ja in den meisten Orten 9 gegen 9 gespielt. Und wir haben einen großen Dropout. In Bayern zum Beispiel hast du 42.000 Kinder in der E-Jugend, die Fußball spielen, in der A-Jugend noch 17.000 über. Das heißt, 25.000 haben aufgehört. Hm. Wenn du jetzt in der D-Jugend 9 gegen 9 spielst auf einem Feld, bedeutet es ja, du förderst vielleicht 12 Kinder, weil 3 wechselst du nochmal ein in einem Moment, wo es einigermaßen seriöse Förderung ist.
Da ist die Spielzeit auch schon weniger.
Ja, ne? Viel weniger. Ja. Und dann brauchst du in der C-Jugend für 11 gegen 11 brauchst du 16 Kinder, damit du spielen kannst. Und das macht keinen Sinn. Wir haben Nadelöhr, 5., 6. Klasse. Die Lösung für uns ist 7 gegen 7 auf 2 Feldern. Ist wirklich einfach. Ist nicht schwer. Spielst auf 2 Feldern 7 gegen 7. 14 spielen immer als Identität. Spielst zum Beispiel 4x15 Minuten. Hast auf jedem Feld 4 Spiele, also 8 Spiele. Wenn du 4x gewonnen hast und 3x verloren hast, hast du 4-3 gewonnen, ist dein Ergebnis. Und dann hast du einen ganzen D-Jugendkader.
Es gibt auch ein Ergebnis.
Ja, ne? Klar. Ja. Na klar. Es gibt 8 Ergebnisse und daraus wird 1. Also hast du auch nicht mehr diese hohen Ergebnisse. Und dann hast du die Situation, dass du auf diesen 6.000 Quadratmetern Fußballplatz nicht aus deiner Mannschaft von deinem 15er-Kader damals nur 9 spielen lassen dürftest, sondern sie würden alle spielen und die ganze Zeit spielen. Kannst da auch schon nach Entwicklungsstand einteilen. Kannst die, die noch nicht so weit sind, gibst du eine Chance. Und denen, die schon weiter sind, die spielen halt gegen die 7 Besten von den anderen. Und das ist wirklich eine einfache Lösung. Viele NLZ machen das schon und die wollen das jetzt auch formell machen. Kann jetzt hier noch nichts verkünden, aber das ist ein super Prozess gerade, weil da ganz viel Verständnis dafür ist, dass dieses 9 gegen 9 nicht die Lösung ist. Und da nochmal ein 7 gegen 7 dazwischen zu schieben, auf 2 Feldern, das ist wieder der Schlüssel, nicht auf einem Feld. Ja. Also entweder meldest du im Breitensport, kannst du auch machen, dann meldest du 7er Mannschaft, meldest D1, D2, ist auch einfach. Ja. So, dann hast du 20 Kinder im Kader, meldest eine D1 und eine D2 und die spielen 7 gegen 7, ja. Dann kann er auch im gleichen Platz spielen. Oder als Zwillingsspiel, das ist eine super Lösung. Und was wir dann mit den Vereinen besprechen, ist, dass wir dieses Element der Zwillingsspiele auch im C- und B-Jugendbereich behalten, dann aber als Freundschaftsspiel. Und jetzt treffen sich vor kurzem Mainz und Freiburg und spielen mit der C-Jugend erst 2x20 Minuten 7 gegen 7 im Freundschaftsspiel und dann 11 gegen 11. Hm. Dann hast du dieses Element, Aktionsdichte pro Spieler, behältst du dann, aber nicht mehr in dem Modus, wo du in den Pflichtspielen, sondern in den Freundschaftsspielen, dann hast du das, was jetzt Wunderbares im Kinderfußball entsteht, das strahlt dann nach oben weiter. Also sonst haben wir so einen harten Bruch. So, dann übst du im Kinderfußball alle Spielen, dribbeln und mehr Individualität und am Ende landest du aber wieder auf der Bank und auf der Tribüne und der Stürmer hat den Ball nicht und der Torwart muss den Ball nicht halten. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, dass diese Elemente ausstrahlen und dann sagen wir den C- und B-Jugendtrainern, und das kommt super an, macht doch am Anfang der Saison Elternabend und sagt, pass mal auf, wir spielen 11 gegen 11, aber wir machen 6-8 7 gegen 7 Zwillingsspiel, Freundschaftsspiele pro Halbserie, weil wir wollen alle eure Kinder fördern. Hm. Und dann baust du ein zweites Format neben das 11 gegen 11 dazu und das ist eine wunderbare Möglichkeit, besser zu fördern.
Ja.
Ich hoffe, man kann das, wenn ich so schnell rede, verstehen. Aber
doch, ich glaube schon.
Das muss man statt was, auf doppelter Geschwindigkeit, dieses Modernes mal auf halber Geschwindigkeit hören.
Aber ich muss wirklich sagen, also wie du das so erzählst mit diesem Enthusiasmus, da denke ich auch manchmal, ich wäre gern nochmal Kind, weil ne, als D-Jugend, C-Junger saß man mal auf der Bank, mal hat man 10 Minuten gespielt in einem 11 gegen 11, wo kaum Bälle in irgendwelchen Strafräumen waren, sondern irgendwo dazwischen. Danke dir, Hannes, für diese Zeit und genau, du bist ja heute hier in Nottuln mit uns, du machst hier so eine Fortbildung mit André Pawlak und Mike Hanke, richtig?
Genau, die kommen dazu, wir sind viel mehr als dieses formelle Kompetenzteam und gerade so Mike oder jetzt Lars Stindl ist jetzt Co-Trainer bei mir in der U20 geworden, gerade die ganz oben gespielt haben, die Perspektive wollen wir auch immer haben und ja, wir wollen alle Perspektiven da drin haben, freue ich mich über die Unterstützung von den beiden.
Und ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt nicht in NRW wohne, wie finde ich denn heraus, wo die Trainingsphilosophie Deutschland unterwegs ist?
Ja, wir kooperieren mit ganz vielen Vereinen und mit Landesverbänden. Wir haben natürlich, ich hab keine Lust auf so einen eigenen Instagram-Kanal und so. Wahrscheinlich müsste ich das mal machen, aber irgendwie will ich das nicht.
Ja.
Also alles kann man natürlich sich angucken, weil wir veröffentlichen und dann muss man ein bisschen schauen, wann wir wo in der Region sind. Wir sind eigentlich fast überall irgendwann.
Bei den Verbänden muss man meistens gucken.
Verbände, Vereine. Ja. Wir sind demnächst beim Saarländischen Verband, beim 1. FC Kaiserslautern. Wir planen mit Werder nochmal was Großes und so. Das ist ganz viel. Ja. Aber dass wir agieren ja relativ frei und intuitiv und versuchen überall mal am Start zu sein. Aber wir haben jetzt keinen Social-Media-Kanal, den wir so pflegen, dass man das überall immer sehen kann.
Das ist ja auch okay. Hannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.